je nach Unternehmensgröße, muss es einen Nachhaltigkeitsmanager geben, der da die Fäden zusammenhält, der aber cross-functional ist, ne? Also über die Silos hinweg arbeitet und eine Art Green Team hat im Unternehmen, in den jeweiligen Abteilungen, die dann mit ihm in Kontakt kommen, connecten. Es braucht jeden im Unternehmen und man muss die Struktur dafür schaffen und die Rollen. Das ist ganz wichtig.
Bridging Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bridging Perspectives. Mein heutiger Gast unterstützt Unternehmen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit und sagt Greenwashing den Kampf an. Mit ihr sprechen wir darüber, wie Organisationen das Thema Nachhaltigkeit strategisch angehen können, wie Mitarbeitende zu nachhaltigen Handeln befähigt werden können und wie auch der Faktor Zeitmangel mit der richtigen Herangehensweise überwunden werden kann. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns Gast bist. Herzlich willkommen, liebe Alice Knortz.
Danke, Ralf. Ich freue mich auch.
Nachhaltigkeit ist so neben deinen drei Kindern so dein Herzensthema, so hatten wir gerade im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Du bist ja mit 5 nach Australien sozusagen ausgewandert worden. Deswegen war ja die Frage, ob wir dich Alice oder Alice nennen. Ja, wahrscheinlich wechsle ich zwischendrin.
Alles gut. Beides ist erlaubt, genau, ne? haben wir ja gesagt.
Genau, beides ist erlaubt, hast du gesagt. Vielleicht so zur Einstiegsfrage. Die wirtschaftliche Situation ist ja, wirtschaftliche Gesamtlage ist ja durchaus ein bisschen anspruchsvoll für das ein oder andere Unternehmen oder Branche. Wir haben die ein oder andere Krise rechts und links. Du beschäftigst dich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Hast du das Gefühl, dass das ein Schönwetterthema ist und jetzt eher dann doch in den Hintergrund gerät? Oder hast du das Gefühl, dass es genau dieselbe Bedeutung hat für viele Unternehmen, dass es hier haben sollte? Sind wir uns, glaube ich, einig drüber. Die Frage ist ein bisschen, wie sieht es in der Realität gerade aus?
Ja, genau. Nee, es ist ein Schönwetterthema. Können wir ja gleich das Podcast beenden, ne? Nein, natürlich nicht. Also es ist das Thema, was ein Unternehmen resilienter macht und zukunftsfähig aufstellt. Und da springt mir immer dieser, eigentlich ist es ja ein Lied, when the going gets tough, the tough get going. Und Nachhaltigkeit, genau wie älter werden, ist nichts für Weicheier. Ja, also es ist ein großer Prozess, ein Transformationsprozess für ein Unternehmen. Und es macht Sinn, diesen Prozess strategisch aufzuhängen, damit man daraus auch die Chancen für sein Unternehmen heben kann, die Innovation bedeuten, Resilienz, Zukunftsfähigkeit und auch tatsächlich USPs herauszuarbeiten.
Ja, dass das Thema so ist, ich glaube, darüber sind wir uns einig. Die Frage ist
Gut, darüber sind sich nicht alle einig. Ne? Da müssen wir jetzt nur die FDP einladen und dann hätten wir nochmal, nicht, dass ich ein FDP-Basher bin, aber ich finde gerade, wie sie das ganze Thema torpedieren, tun sie den Unternehmen keinen Gefallen. Ne? Auch das ganze Thema Reporting-Pflicht und so zu bashen, es schlecht zu reden, auch diese Transformation, die bei uns stattfinden muss, wird ja schlecht geredet die ganze Zeit, dann hat man eher Angst davor, aber man muss nicht vor diesem Prozess Angst haben. Das ist, was ich am meisten, wofür ich plädiere, ermutigt damit umzugehen, weil das, was dabei rauskommt, ist so rewarding. Also es ist so, es bringt so viel mehr auch für das Unternehmen, für die Mitarbeiter und für die Zukunftsfähigkeit. Ich kann es nicht oft genug sagen.
Genau. Vielleicht ist das genau auch so ein bisschen die Zweiteilung, ja, über die man vielleicht so ein bisschen sprechen kann. Auf der einen Seite gibt es eine Reporting-Pflicht, woraus sozusagen zur Pflicht wird, sich damit auseinanderzusetzen. Das hat natürlich für das einen und für den einen oder anderen irgendwie alles, was ich als Reporting machen muss, sieht man vielleicht nicht unbedingt Vorteile drin, weil auch eine Steuererklärung machen ist ja nicht irgendwie das, was ich total spannend finde. Ja. Und so geht es wahrscheinlich vielen anderen auch. Aber das ist ja nur, das ist ja eine Sichtweise auf das Thema Nachhaltigkeit. Die zweite Sichtweise auf das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch in Chancen zu denken. Und das ist ja das, wie ich dich jetzt gerade auch verstanden habe, wofür du plädierst. Und wie du sagst, lass uns den Gedanken so angehen. Wenn du von Nachhaltigkeit sprichst, welche Ebenen sind das denn für dich, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen?
Also, ja, es gibt so viele Ebenen, aber weil es in einem Unternehmen, wenn man das Thema angeht, es berührt jeden Teil des Unternehmens. Ja, also ob das jetzt den kulturellen Teil, also die Menschen, die in einem Unternehmen sind, wie werden die damit konfrontiert, wie holen wir sie dazu ab, wie ist der Change-Prozess im Unternehmen aufgestellt, ne? wir wissen es alle, ne? Alle, die diesen Podcast hören, wissen, was Change-Prozesse für Gegenbewegungen auslösen. Und das ist schon mal zum einen ein Riesenthema, ne? Also dieses Menschenthema, absolut menschenzentriert. Dann geht es um Rollen im Unternehmen, Prozesse, Strukturen. Also wir reden ja bei ESG, reden wir ja auch von Governance. Also es ist ganz wichtig, diese Prozesse im Unternehmen, dass die das auch widerspiegeln. Und am allerwichtigsten auch hier der Kopf des Unternehmens oder die Identität des Unternehmens muss im Kern nachhaltig sein. Und das ist es, wenn ich ein Unternehmen, wenn ich da reingehe, versuche ich die Menschen dafür zu begeistern. Vor allem schaue ich aber, wie steht C-Level oder die Inhaber, wir arbeiten ja sehr viel mit Familienunternehmen zusammen, wie stehen sie zu diesem Thema und kann ich jemand dafür diese Begeisterung entfachen, dass es nicht eine Last ist, sich damit auseinanderzusetzen, sondern tatsächlich der einzige richtige Weg. Ja, diese unternehmerische Verantwortung, die ja tief verankert ist in unserem deutschen Mittelstand, ne? Die ja alle schon lange, wenn sie es schon lange gibt, haben sie ja schon immer dieses Thema der Nachhaltigkeit im Sinne von, das an die nächsten Generationen weiterzugeben. Und das hat jetzt in den letzten Jahren bei uns einfach auch noch diesen Scope Soziales und Umwelt nachhaltig, Environmental Standards dazu gewonnen. Und die muss man mitdenken. Es geht nicht nur ums Ökonomische, obwohl das Ökonomische auch ganz oben steht. Ja, also ich bin nicht ein Idealist, der sagt, bitte alles schön Friede, Freude, Eierkuchen und oh Gott, ob wir jetzt einen Profit machen oder nicht, macht keinen Sinn. Ich bin absolut als BWLerin ganz tief verhaftet in diesem Thema. Wir müssen am Ende mit einem Profit rauskommen. Und es soll sich lohnen fürs Unternehmen. Alle, die sich auf diesen Weg begeben. Und deswegen, man kann auch nicht, eben hast du gesagt, es gibt so diese zwei Seiten, die Pflicht und die Kür, gibt es natürlich, also die Chancen zu heben, aber auch in der Pflicht kann man eigentlich vom Gesetzgeber eine freundliche Einladung dazu sehen, sich mit den Themen Risikomanagement fürs Unternehmen auseinanderzusetzen. Also im Kleinen, wenn man nur Compliance machen will, kann man es auch unter dem Gesichtspunkt Risikomanagement betrachten, weil wir wohnen in einer Welt, wir haben Ressourcenknappheit zunehmend, wir haben Energieknappheit, beziehungsweise wir müssen eine große Energietransformation vollziehen. Also das sind wir in Deutschland arbeiten mit mangelnden Arbeitskräften. Wie gehen wir damit um? Also wir haben viele Risiken, die auf uns zukommen als Unternehmer und Unternehmerinnen. Und es ist jeder gut beraten, der sich damit umfassend auseinandersetzt, auch mit den Nachhaltigkeitsaspekten des Risikos.
Also auf der einen Seite, wenn wir Pflicht und Kür ganz kurz versuchen, nochmal einen Hauch für eine Sekunde zu trennen, um dann, sagen wir mal, auch die Chance nochmal zu gucken. Es ist ja nicht vielleicht jedem bewusst oder manche ist es dann überraschend, wie so häufig überraschend ist, dass der 24. Dezember Heiligabend ist. Und dann am 20. Dezember krampfhaft versucht, Geschenke zu erwerben. Ist es ja sozusagen.
Da spricht der Mann.
nee, ich bin.
Die sind schon ja
früher
ganz
da. Ich verstehe, was du meinst, aber sie sind in der Regel bei mir schon etwas früher da.
Schön.
Und sonst kann man ja mit Gutschein arbeiten. Nichts mehr. Aber die Frage ist also, vielleicht zum einen, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zwei, drei Dinge sagen zur rechtlichen Grundlage einfach nur. Ne? Also es gibt ja eine EU-Verordnung, die auch entsprechend der Unternehmensgröße jetzt vorschreibt, bis wann Reporting-Pflichten sind.
Ja, soll ich dir die sagen?
Ja, gerne mal ganz, genau.
Genau, also man ist berichtspflichtig. Es gibt drei Kriterien und man muss zwei davon erfüllen. Also entweder 250 Mitarbeitende im Unternehmen, eine Bilanzsumme von 25 Millionen oder ein Umsatz von 50 Millionen. Also wenn man zwei dieser Faktoren erfüllt, dann ist man berichtspflichtig. Ab 2026 berichtend über das Berichtsjahr 2025.
Genau. So, und die Elemente dieser Berichtspflicht umfassen was? Mal so die wesentlichen vielleicht.
Also da gibt es ja der Standard ESRS, also die European Sustainability Reporting Standard. Und da gibt es einmal die Cross-Cutting Standards. Da geht es darum, was sind die Anforderungen insgesamt allgemein, jetzt ganz kurz zusammengefasst und auch natürlich eine Beleuchtung der Geschäftsmodelle und der Strategie des Unternehmens. Das ist etwas ganz Neues, was man bisher nicht so wirklich berichten musste. Und dann gibt es in den einzelnen Standards E, S und G, also Environment, Social und Governance, jeweils bis zu 6 Unterpunkte, die dann auch noch selber Unterpunkte haben. Und deswegen spricht jeder davon, dass es 1100 Datenpunkte gibt zu berichten. Aber man darf ja im Rahmen von diesem Standard auch bestimmen, über was ich berichte. Und das erarbeitet man über eine Wesentlichkeitsanalyse, die doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Und letztlich stellt man sein Unternehmen transparent. Man kann ja auch sagen, okay, wir berichten E1, das ist Environment, also Umwelt und Klimaschutz, Soziales, die eigene Workforce und Governance natürlich. Das wäre so ein bisschen das Minimum, was man berichten würde. Und da kann man auch sagen, okay, wir haben jetzt alle diese Daten, die wir berichten müssen, aber wir können noch nicht alles messen. Und was die Reporting-Pflicht von dir erwartet, ist, dass du das benennst, dass du das berichten musst, dass du diese Daten hast, die Gap-Analyse, diese Daten habe ich noch nicht. Und was mache ich, damit ich da berichtsfähig bin innerhalb der nächsten 3 Jahre? Und wie will ich das angehen, ja, das Thema? Genau. Also es kann auch sein, dass ein Unternehmen jetzt überhaupt noch gar keine Maßnahmen hat für Nachhaltigkeit und sie sagen, wir haben noch keine Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Die ESRS, keiner wird sie dafür bestrafen. Es geht nur darum, das transparent darzustellen. Aber was dann kommt, ist, dass andere Menschen vergleichen können. Ihr Unternehmen mit dem anderen Unternehmen und dann kommt eine Einordnung. Und deswegen wird es natürlich dadurch durch diese Transparenzstellung dazu führen, dass man eigentlich auch den Wunsch hat, vielleicht in diesen Bereichen tätig zu werden. Auch für die Arbeitgebermarke zum Beispiel, ne? Dass man für Mitarbeiter attraktiv wird oder als Lieferant für größere Firmen, ja, im B2B-Bereich oder so.
Ja. Also ich glaube, das sind so die, aus dieser Transparenz heraus, das glaube ich auch der Hintergrund dann von Seiten des Gesetzgebers, der Gedanke, entsteht dann durch den Markt auch einen gewissen Druck. Ne? Weil Mitarbeitende, jüngere Mitarbeiter stärker nachfragen, was tut denn im Bereich Nachhaltigkeit, weil Lieferantenkettengesetze oder auch mit oder ohne natürlich die Frage immer stärker gestellt wird, wie stellt ihr euch dort auf? Also das ist sozusagen mal um das Thema Pflicht, dass man einfach sich mal klar macht.
Da habe ich ein gutes Beispiel. Ne? Ja, ich stand am Samstagabend auf einer Party und habe mit einem Freund, der auch Unternehmer ist, von einem großen Unternehmen, wie viele Mitarbeitende haben die? Vielleicht 250, nicht ganz. Also er ist nicht berichtspflichtig, ja. Aber er arbeitet berichtspflichtigen Unternehmen zu. Und er sagt, auf einmal rattern mir diese Questionnaires, ne, diese Fragebogen rein. Ich muss das und das und das beantworten. Im Moment, ich sage, ja, wie macht ihr das? Ja, ich habe keinen Nachhaltigkeitsmanager, ich habe auch keine Nachhaltigkeitsbeauftragte. Das macht eine Mitarbeiterin im Mutterschutz, die bearbeitet das jetzt nicht so. Mensch, willst du ewig der Getriebene sein oder willst du mal das Thema richtig angucken, gescheit aufstellen und dann das zu einem eigentlich eine Stärke von deinem Unternehmen machen und dann wirst du der Partner of Choice, ja. Das ist eine Möglichkeit, dich als Partner of Choice aufzustellen. Überleg's mal, willst du Passagier oder Pilot sein, ja. Im Moment bist du der Getriebene, bist auf der Hetzjagd.
Ja.
Und du bist nicht der Dackel, ja?
Genau. Aber da, ja. So kommen wir jetzt genau sozusagen, jetzt kommen wir da in die Chancendenken hinein. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir von CopeTree sehr schön finden, zu sagen, okay, wie kann man aus Situationen sie als Chance begreifen und nicht als Ballast begreifen. Ein Punkt, dass du gesagt hast, ist so, dass du dann der Partner of Choice bist. Das ist so eine Dimension, wenn man so in Chancen denkt, wenn man in Wettbewerbsvorteilen denkt. Und da würde ich vielleicht gerne so ein bisschen rein, wenn wir vielleicht mal so die Ebene, sag mal, Geschäftsmodell, Produkte etc. sieht und dann auch, wie setzen wir es um in der Organisation, weil vielleicht so ein bisschen, und was können Mitarbeiter machen, wenn wir so ein bisschen vielleicht so ein bisschen was versuchen runter zu kaskadieren. Welche Chancen siehst du denn darauf, wenn man das Thema aktiv angeht in der Geschäftsmodell, Produktentwicklung und wie müsste man das so angehen, vielleicht wenn ich die Zweiteilung der Frage stellen darf?
Ja, sehr gerne. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht eher darüber sprechen soll, wie man es angeht, weil dann klar wird, was die Möglichkeiten sind. Ne?
Ja, ja, noch besser.
Sehr gut. Also was wäre der perfekte Prozess? Du schaust dir erstmal, du machst eine Standortanalyse und schaust, wo stehen wir in Bezug zu Nachhaltigkeit. Und ich muss sagen, dass sehr viele Firmen schon richtig gut dastehen. Sie wissen es nur selber nicht. Ne? Ist ja schon mal ein Pluspunkt.
Würdest du sagen, in Deutschland insgesamt oder auch im Vergleich?
In Deutschland, arbeiten in der Dachregion. Wir arbeiten mit einem deutschsprachigen Mittelstand, produzierende Unternehmen bevorzugt. Und die machen schon so viel. Ich meine, wir haben Jahrzehnte von Energieeffizienzmaßnahmen, die gefördert wurden in Deutschland. Ja, also es ist ja schon viel gemacht worden und viele sind sich dessen gar nicht mehr bewusst, was sie schon Gutes tun, auch für ihre Mitarbeiter. Ne? Also die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter sind schon sehr viel besser als in den meisten Ländern der Welt. Ja, von daher, ich denke, da kann man auch diese Chance dann nehmen, um sich mal kurz auf die Schulter zu klopfen und sagen, ey, es ist ja eigentlich gar nicht so schwer gewesen. Wir machen ja schon viel bis jetzt. Wir haben einiges zu reporten, Gutes, worüber wir sprechen können. So, dann gehen wir aber in den strategischen Prozess und sagen, wie können wir Nachhaltigkeit in deinem Unternehmen so verankern? Und es muss wirklich von der Geschäftsführung auch gewollt sein, dass man sagt, okay, wie schaffen wir eine nachhaltige Unternehmensstrategie? Und das ist manchmal, wo viele Unternehmen einfach den Schritt nicht ganz gehen und einfach nur eine Nachhaltigkeitsstrategie sich erarbeiten, neben dem eigentlichen Geschäft. Ja. Und wenn das so separat läuft, dann kriegt man das nie hin, dass das im Unternehmen wirklich von allen mitgedacht wird. Und dann kommst du in diesen Stress des Zeitmangels, des nicht die richtigen Lösungen finden, keine Innovationen im Bereich Nachhaltigkeit stattfinden. Aber wenn man das jetzt wirklich von Anfang an in die Vision des Unternehmens, in den Kern reinpackt, dann muss das ja letztlich auch in die Ziele von allen Abteilungen runterkaskadieren. Das ist ja der klassische strategische Prozess. Und auf einmal denken sie in der Produktion mit, sie denken im Einkauf mit, sie denken in der HR-Abteilung mit, du denkst in der Digitalisierungsabteilung mit, ne, deiner IT-Abteilung. Also alle im Unternehmen haben auf einmal das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda. Und im Prozess selber, wenn du sagst, okay, wie kriege ich das dann dahin? Natürlich kann man das mit tollen Strategie-Workshops machen, aber ganz wichtig ist es ja dann im operativen Tagesgeschäft umzusetzen. Ich habe da echt ein Lieblingsbeispiel, weil man ja auch gerne davon spricht, dass man das in die KPIs mit reinbaut. Ne? Also sehr gerne, es wird ein Teil der KPI-Ziele für die Abteilung und ich habe da eine tolle Nachhaltigkeitsmanagerin, die ich kenne, ich denke, ich darf es auch nennen, von Katjes, weil sie ist ja bei uns im Netzwerk Verantwortung auch mit dabei. Und sie hat es dann auch schon öffentlich erzählt, eine tolle Story. Sie hat gesagt, ja, ich meine, als wir dann vor 8 Jahren das erste Mal gesagt haben, in die Zielvereinbarungsgespräche müssen auch Nachhaltigkeits-KPIs reingehen. Und wir haben es den Abteilungen überlassen, das intrinsisch motiviert selber zu erarbeiten. Finde ich einen super Ansatz, ne? Weil nochmal hier später zum Thema, wie holst du die Menschen im Unternehmen mit? Und sie hat gesagt, ja klar, am Anfang waren da so easy-peasy-Ziele wie, wir werden eine papierlose Abteilung. Ja, das machen ja fast die meisten schon seit Corona, weil wir jetzt mittlerweile alle in tollen Collaboration-Tools arbeiten, miteinander ein tolles Dokumentenablagensystem haben. Das meiste wird ja gar nicht mehr ausgedruckt. Aber das waren die Ziele vor 8 Jahren. Und sie hat gesagt, und dann wurden die Ziele mit jedem Jahr intensiver, tiefgreifender, so sehr, dass es dann auch in den Kern der Geschäftsprozesse übergegangen ist, ne? Dass wir eine nachhaltige Innovation entwickeln wollen. Solche Ziele kamen dann nach 7 Jahren raus und sie war da wirklich begeistert von diesem Prozess, der dann nicht zu krass übergestülpt wurde, sondern mit der Idee, und das, dafür plädiere ich auch immer, der erste Schritt ist der wichtigste. Dann kommt der zweite. Wir müssen noch nicht perfekt sein am ersten Tag. Ja, und so ist es auch mit der Reporting-Pflicht. Wir müssen noch nicht perfekt sein. Aber lass uns einfach starten auf diesem Weg und mit Begeisterung das angehen. Und bevor wir uns da alle, weil wir nicht perfekt sind, schon den Mut nehmen, probieren wir es einfach. Done is better than perfect. Ne? Sag ich sehr gerne.
Ja, done is better than perfect. Das ist auch. Das ist ein schöner Gedanke. Und das, glaube ich, bei dem Katis-Beispiel finde ich auch das Schöne, dass man erstmal mit Kleinigkeiten anfängt, ob man gleich papierlos oder papierarm, ich plädiere ja mehr sogar für papierarm, weil papierlos wird seit 30 Jahren besprochen und ich habe es noch nicht irgendwo wirklich gesehen, aber das ist natürlich, ja. Ich weiß schon genau, was du meinst. Und dass man mit so Kleinigkeiten anfängt und dann Stück für Stück weitergeht, bevor man irgendwie so ein Riesenziel macht, wo man. Ja, das ist dieser Elefant, ja. Den schneidest du in Scheiben, um den irgendwie zu essen. Und genauso ist das ja auch mit diesem Thema.
Ralf, das gefällt mir sehr gut, dass du genau das aufgreifst, weil so ist es auch. Ne? Also dieses Perfektionistische, damit machen wir uns alle nur fertig. Und wir wissen ja alle, die ersten 80% sind richtig gut. Das ist in der Baubranche ja auch so, ja. Und die letzten 20% kosten dann entweder so viel Geld oder so viel Kraft, aber bringen so wenig. Und das ist gerade im Bausektor, was die Dämmung der Häuser angeht, ja. Also um jetzt die nächste Dämmungsstufe zu machen, die uns dann nur einen kleinen Prozent an Energieeffizienz bringt, kostet aber so viel Geld, sodass Bauern so teuer geworden ist, ja, dass das eigentlich keinen Sinn macht und eigentlich nur alle auf die Palme bringt zu dem Thema. Und deswegen würde ich auch immer sagen, okay, don't do paperless, ja, zu 100%, 80-20-Regel.
Wie immer.
Bitte
wie
sei immer, da einfach, es muss nicht so schwarz-weiß sein. Genau, genau das, wie überall kannst du es auch im Bereich Nachhaltigkeit anwenden. Aber ich habe das Gefühl, dass manche Leute da immer dann gleich denken, sie müssen idealistisch an die Sache rangehen oder sie haben Angst, hier werden wir jetzt idealistisch drangehen. Und ich denke, seid einfach pragmatisch, so gehen wir auch in unsere Beratungsprojekte und das funktioniert sehr gut.
Finde ich super. Wenn wir nochmal, du hattest ja im Sinne von Wettbewerbsvorteile erzeugen, einmal gesagt gehabt, hier Partner of Choice zu sein, was das ist der eine Teil, wenn es darum geht, in Richtung seinen Kunden sozusagen irgendwie einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, wenn der Kunde nicht der Endkunde ist. Du hast in Richtung Arbeitgebermarke schon gesagt. Gibt es auch den ein oder anderen Beispiel, wo du sagst, aus diesem Thema wenn wir in Richtung Wettbewerbsvorteil kommen, weil du hast auch am Anfang ja gesagt, du hast auch die ökonomische Brille auf. Das heißt, es darf nicht nur kosten, ja, sondern, je nachdem, welche Rendite zur Verfügung steht, darf vielleicht auch was kosten, ja, aber nicht jedes Unternehmen ist jetzt so in der Lage, dass sie an der Rendite so wahnsinnig irgendwie noch nach unten schrauben kann. Gerade jetzt, wenn die Einkaufspreise vor allen Dingen auch noch so steigen und die Wettbewerbsfähigkeit international immer noch anspruchsvoller wird. Hast du noch so ein, zwei Beispiele vielleicht, wo du sagst, hier haben Unternehmen sich den Prozess, die Produkte überlegt oder so und kam dann dadurch, dass man das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt gestellt hat, einfach nochmal zu spannenden Lösungen, wo man beides kombiniert hat, einen ökologischen Erfolg wie einen ökonomischen Erfolg?
Ja, da ist zum Beispiel ein Unternehmen, die produzieren Schmierstoffe für Antriebsmotore. Also eigentlich produzieren sie Antriebsmotore, haben aber auch Schmierstoffe. Und es gibt ja mineralölbasierte Stoffe. Ist ja klar, man will ja weg von den fossilen. Und dann gibt es synthetisch basierte Stoffe. Und dann hat man ja auch die Möglichkeit, bei diesen synthetisch basierten Stoffen auch mit Rapsöl oder so zu arbeiten. Rapsöl kann aber auch natürlich problematisch werden, weil man sagt, damit treibt man die Preise für Essen in die Höhe. Das ist ja letztlich aus einem sozialen Gesichtspunkt total unsinnig, absurd. Ja, also wir bedienen damit, und deswegen das Thema Nachhaltigkeit ist komplex, ja. Wir bedienen damit dann natürlich unseren Wunsch nach einem umweltfreundlichen Schmierstoff, aber gleichzeitig haben wir ein Problem im Bereich soziale Gerechtigkeit. Und die haben jetzt einen Weg gefunden, weil sie in diesem Cluster Kreislaufwirtschaft und sie haben auch eine ganze Abteilung, die Innovation in Richtung Kreislaufwirtschaft mitdenkt. Und die haben jetzt mit biobasierten Abfallstoffe, können die in diesen Prozess schütten und brauchen kein Rapsöl mehr, kein frisches Raps und können damit diesen synthetischen Stoff, der auch wasserlöslich ist und bioabbaubar ist, produzieren. Genial. Wir sind ja alle froh, wenn Abfall verwertet wird und nicht verbrannt wird, ja, sparen wir ja auch CO2 ein. Also von daher, es kommen geniale Lösungen zum Vorschein, wenn man auf einmal wirklich das ganze Thema tiefer denkt, so im Kern auch eine Einstellung einnimmt. Und es ist tatsächlich wirtschaftlich so zu denken, weil irgendwann werden vielleicht auch diese Rohstoffe zu teuer. Also sie sind es vielleicht nicht heute und vielleicht hat man heute nicht das ROI. Aber letztlich wird uns dieses Thema, und das muss jeder wissen, das Thema Nachhaltigkeit, Verlust der Biodiversität, Klimawandel, wird nicht verschwinden. Wir müssen damit leben, wir müssen überlegen, wie kommen wir mit diesen Rahmenbedingungen zurecht. Ja, und darum geht es eigentlich.
Ja, also im Prinzip, dadurch, dass man gesagt hat, wir wollen unser Produkt nachhaltiger gestalten, ja, und dass man wirklich in den Mittelpunkt der Überlegungen stellt und die Innovations Prozess, und ich sage jetzt mal bewusst Prozess, weil es ja nicht immer eine zwangsläufige F&E-Abteilung ist, sondern es ist ja ein Zusammenspiel von verschiedenen Abteilungen oder Personen, die zumindest mit dieser Aufgabe betraut sind. Teilweise gibt es ja auch gar keine eigene Abteilung, sondern es ist dann eine Rolle, die man hat. Ist einfach nochmal dadurch, dass man es wirklich, wirklich in den Mittelpunkt gestellt hat und gesagt hat, darüber müssen wir jetzt mal nachdenken, ist was Neues entstanden, weil wenn man es halbherzig gemacht hätte, das ist doch schon mal ganz gut, wir haben keine fossilen, sondern wir haben jetzt hier Erneuerbare und damit sollte sich mal jetzt keiner aufregen. Aber den Schritt weiter zu sagen, wir nehmen Abfälle und haben dann das andere Thema auch noch nicht, ist natürlich ein sehr charmanter Weg. Und da kommen wir vielleicht zu dem zweiten Teil, über den ich gerne mit dir sprechen würde. Du hältst ja auch auf der Corporate Convention am 14., 15. Mai einen Vortrag, wo du nämlich auch darüber sagst, wie befähigen wir eigentlich die Menschen in der Organisation, dass wir Nachhaltigkeit richtig umsetzen können. Und das ist vielleicht genau jetzt der Weg, über den wir mal sprechen, wenn wir jetzt eben gesagt haben, okay, Produkte sind so, das ist sozusagen von der Geschäftsführung, Gesellschaft, wie auch immer geartet gesagt, lass uns bitte mal in die Produkte gehen. Hattest du ja vorher auch schon viele Prozesse, viele Einstellungsfragen, viele Grunddenkmodelle, mit denen man in vielen Kleinigkeiten auch eine ganze Menge schaffen kann. Aber das geht nicht mit einer Initiative, sondern das geht ja dann eher, indem man die Gesamtorganisation als Ganzes sich anguckt und mitnimmt. So hatte ich dich verstanden gehabt. Kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen, wie kann man das machen?
Geht.
Genau, wie geht das? Am besten in drei Sätzen und dann können wir es alle umsetzen. Ja.
Genau, also ich finde kognitiv und im Herzen, also den Verstand musst du mitnehmen und das Herz auch. Das sind die zwei wichtigen Faktoren. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Methoden. Und wir alle wissen natürlich, okay, Verstand, wir machen Weiterbildungen, wir befähigen die Leute in dem Bereich. Es reicht aber nicht. Ne? Also es kann jeder mal so eine Weiterbildungsschulung machen, aber oft ist es ja so, dass sie dann einfach sagen, geil, gelesen, gelacht, gelocht. Abgeheftet, ja. Vergessen. Gelesen, gelacht, gelocht.
Ja, das
willst
schön.
Du vermeiden.
Genau. Ja, ich weiß nicht, jeder, ob das jemand gelocht, jeder noch versteht, ja, aber.
Ja, genau. Wir zwei schauen. Ja. Also, das ist die vorpapierlose Tage, genau. Von der wir jetzt sprechen. Genau. Aber wie vermeide ich das, indem ich Elemente mit einbaue, um wie eben dieses nicht von außen aufgestülpt, ne? Also wir sensibilisieren für das Thema, das kann zum Beispiel, Katjes ist da wieder ein tolles Beispiel, die haben ja Streuobstwiesen, die sie aus Biodiversitätsgesichtspunkten unterstützen, also die geben den nationalen Naturlandschaften Geld dafür, dass die Streuobstwiesen ansiedeln und auch pflegen, das kostet ja Geld, aber es ist sehr wichtig für die Biodiversität. Und die machen dann auch mit ihren Mitarbeitern so Tage, wenn dann im Herbst die Ernte kommt, gehen die Mitarbeiter alle mit und ernten das Obst. Ja, also das ist dann so ein bisschen, ich bin ja auch in einem Weinbauverein übrigens, ne? Hier in unserem lokalen Freundeskreis. Wir haben einen Verein gegründet, es gab 3 Reihen Weinreben hier am schönen Südhang in Heidelberg. Und wir haben den größten Spaß miteinander, diesen Wein zu machen. Also Ende September gehen wir ernten, dann wird gekeltert, dann wird der Wein angesetzt.
Wie viele Flaschen kommen dann raus aus den 3 Reihen?
670. Ich bringe dir eins mit.
Oh ja.
Oder 2.
Ja, schön.
Ralf, wenn ich dann zur Copetri-Convention komme. Es ist ein Riesling und der ist ein paar lecker. Wir sind alle total begeistert. Also wir begleiten diesen Prozess. Und da wächst was zusammen in uns allen. Wir lernen dabei gleichzeitig, wir verinnerlichen das, ne? So die Jahreszeiten, das Thema Nähe an Landwirtschaft und so weiter. Genau das sage ich, nimmt das Herz mit. Und das kann man unglaublich mit wunderbaren Methoden machen. Und vor allem kann man auch natürlich das in die Organisation zurückgeben und sagen, es gibt immer Leute, die für dieses Thema brennen,
ja.
Die dann sich Ideen überlegen können, wie schaffen wir das? Ja. Also das wäre das andere. Und das andere ist natürlich auch Rollen dafür zu schaffen. Ja, also man kann nicht erwarten, dass das Thema Nachhaltigkeit einfach on the side mitläuft. Je nach Unternehmensgröße muss es einen Nachhaltigkeitsmanager geben, der da die Fäden zusammenhält und eigentlich direkt an die Geschäftsleitung berichtet. Und ob das jetzt eine Stabsstelle ist oder dann eine offizielle Managerposition, je nachdem, wie groß die Abteilung sein soll, der aber cross-functional ist, ne? Also über die Silos hinweg arbeitet und eine Art Green Team hat im Unternehmen, in den jeweiligen Abteilungen, am besten die, die auch nachhaltigkeitsbegeistert sind, die dann mit ihm in Kontakt kommen, connecten und diese Themen zusammentragen in regelmäßigen AGs oder Check-in-Workshop, wie auch immer. Ja, also das, es braucht jeden im Unternehmen und man muss die Struktur dafür schaffen und die Rollen. Das ist ganz wichtig.
Vielleicht genau, weil einmal vielleicht die Frage an dich, wie hoch ist der Widerstand und wo ist er am größten? Ne? Weil es gibt natürlich eine ganze Reihe von Befürwortern, aber es ist ja jetzt nicht so, jeder würde dann sagen, ja, natürlich machen wir das, ja, das ist en vogue und es wäre auch unklug zu sagen, Nachhaltigkeit finde ich doof. Aber viele ist es ja so, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ne? Und,
ja, aber das gibt's doch schon immer bei uns.
Absolut.
Und schon immer, es gab immer, die sagen, why not? Yes, why not? Oder yes, but what if? Es gibt immer die, die so ein bisschen zurückhaltend sind, etwas pessimistischer in die Welt schauen und andere, die total, ja, man kann ja schon fast sagen, kopflos nach vorne rennen. Und beide Menschen sind wichtig und wertvoll. Ich glaube, das ist mal die erste Devise. Man darf nicht die Menschen, die sich jetzt erstmal davor wehren, in so eine Ecke stellen, die gewertet wird. Also ich finde, das Thema wertfrei anzugehen, ja, und dann ist es ja manchmal so, du musst, dass diese Change-Gruppe, die muss so toll werden, dass dann irgendwann alle mitmachen wollen. Ne? Die werden so sexy, dass sie alle mitmachen wollen. Und dann kommen alle anderen auch dazu, weil sie dann zur Gruppe gehören wollen. Also muss mit einer guten Gruppe von Changemakern losstarten. Und da hat Reza Razavi übrigens ein ganz tolles Buch über The Magic of Transformation geschrieben.
Ja, dazu, der war vor zwei Jahren
bei Metamorphose. Ja, sehr schön.
Ja,
ja, genau.
War noch,
ja,
bei BMW. Es gibt ja immer, wenn man ein Change-Projekt vorantreibt, oder ein Transformationsprojekt vorantreibt, hast du ja irgendwie so eine gaussische Normalverteilung von irgendwie Befürwortern, Leuten, die sagen, alles nur das nicht, und dann irgendwie so eine große Mitte. Ne? Und da ist auch, die Logik ist auch mal die gleiche, wie man damit umgeht. Würdest du sagen, dass diese gaussische Normalverteilung, wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht, genauso ist, oder hast du das Gefühl, dass sie doch niedriger ist, dass mehr Befürworter sind, weil das Thema irgendwie wichtiger ist, oder was ist deine Einschätzung?
Nein, ich glaube, das kommt ganz aufs Unternehmen an. Ja, wenn man ein Unternehmen ist, was schon lange besteht und na, vielleicht noch, ja, aus dem letzten Jahrhundert stammt, würde ich sagen, dann hast du diese Verteilung. Wenn du jetzt aber ein Unternehmen bist, was gegründet wurde mit einer nachhaltigen Geschäftsidee, ja, dann hast
klar.
du das fast gar
das
nicht,
klar.
dann stimmt es nicht.
Na klar.
Und was du merken wirst, und das sagt auch Elobau, die ja übrigens auf dem Ranking der 50 nachhaltigsten Unternehmens Deutschland ja ganz oben stehen. Ja.
Nebenbei gesagt, auch da der geschäftsführende Gesellschafter hält bei uns einen Vortrag. Ja,
ja, ich habe es gesehen, ja. Deswegen habe ich es ja auch erwähnt.
Das ist schön, hat wunderbar geklappt.
Ja, ne, wir reden ja hier über, ne, Connecting People.
Genau.
Von daher, ich kann das sehr gut über Silos hinweg gucken. Jetzt habe ich aber meinen Faden verloren. Ja, die ziehen ja jetzt schon jetzt, weil sie so nachhaltig aufgestellt sind, kommen jetzt immer mehr Menschen, denen das wichtig ist, die sich bewerben bei ihnen. Und letztlich ist das ja ein Unternehmen, was ja im Kern von seinem Produkt und Geschäftsmodell
Absolut.
Jetzt nicht unbedingt nachhaltig
Natürlich.
Ist. Ja.
Natürlich.
Aber sie machen alles andere nachhaltig und prompt kommen alle, weil die Mitarbeiter auch da eine gewisse Sicherheit verspüren, weil sie wissen, dieses Unternehmen stellt sich gerade zukunftsfähig auf und resilient für das, was kommt. Wir haben lauter Krisen, die tatsächlich mit dem ganzen Thema soziale Gerechtigkeit, Umweltverschmutzung, Klimawandel und so weiter zu tun haben. Und es werden nur die gewinnen, die sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen.
Das sehe ich auch so. Natürlich kannst du dann die Vorzeigeunternehmen wie VD und Alnatura und dann gibt es noch fünf andere auch nennen. Da ist der Anteil höher. Aber die diskutieren und denken das ja schon seit 10 oder 20 Jahren. Aber wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, ich sag mal bewusst, den deutschen Durchschnitt uns angucken würden, ja, ohne die nach oben ausschlagenden Beispiele und nach unten, würdest du sagen, dass dann der deutsche Mittelstand tendenziell für so etwas offener ist, als vielleicht zu anderen Transformationsthemen, gleich schlechter?
Ich empfinde, ich habe das große Glück, die Unternehmen, die mit uns arbeiten, wollen es ja. Ne? Und die jetzt gerade zu uns kommen, sind offen dafür. Die gar nicht wollen, treten gar nicht mit uns in Kontakt. Deswegen kann ich ja nur wirklich von meinem Ausschnitt sprechen. Und natürlich, je nach Reifegrad, wenn jetzt ein Unternehmen gerade zu uns kommt, aus Compliance-Gründen, das merke ich ja schon im ersten Gespräch, ne, die sagen, bitte den Prozess so schlank wie möglich, soll so schnell wie möglich gehen, so wenig Personal, wir haben keine Mitarbeiter dafür. So jemand musst du erstmal abholen mit ihn sehen, verstehen. Aber ich schaff's oft, dass sie am Ende Leuchten in die Augen kriegen, weil ich davon rede, dass wir Innovationsprozesse in Gang treten können. Und dann sind sie auch dabei, weil sie letztlich alle Unternehmer sind und sie wissen, Innovation ist Teil des Geschäfts, wenn du bestehen bleiben willst. Und deswegen denke ich, auch wenn sich manche jetzt vielleicht an dieser Bürokratie aufhängen, wir haben viel Bürokratie in Deutschland, ich unterschreibe das, ich finde das teilweise auch too much. Ja, aber ich denke, im Bereich Nachhaltigkeit muss ich einfach sagen, wir wissen halt leider seit 50 Jahren, wo der Hase langläuft. Und es hat sich nichts getan mit dieser Freiwilligkeit. Und jetzt musste halt der Gesetzgeber einfach mal sagen, so, und jetzt ist aber Schluss, ja. Also ich erwarte jetzt das und das von euch. Und wir hatten lange genug Zeit, das freiwillig zu machen. Und ich finde, sie geben uns eine Möglichkeit, das auch zu verbinden mit Geschäftspraktiken, ne? Risikomanagement, Geschäftsmodellbetrachtung, mit Möglichkeiten, wirklich gute Unternehmensführung damit zu leisten, wenn man sich mit dieser CSRD ordentlich auseinandersetzt.
Du hattest über das Thema Ressourcen gesprochen und gesagt, es braucht Ressourcen. Das ist natürlich eine Frage von Unternehmensgröße, aber was machen jetzt Unternehmen, ich sag mal 20, 50 Mitarbeiter oder so, ja, die können sich ja jetzt keinen Manager leisten. Wie sollen die vorgehen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, die haben es am schwierigsten, weil die haben ja auch nicht die Möglichkeit mit 20 Mitarbeitenden, es hängt ja alles am Geschäftsführer, ja, meistens auch der Inhaber. Und der hat ja selber nicht mal Zeit, sich entweder um Mitarbeiterentwicklung zu kümmern, um Strategie zu kümmern. Das ist ja jetzt schon ein Painpoint für ihn, ja. Und deswegen oft in der Strategie- und Managementberatung, wir arbeiten wenig mit solchen kleinen Unternehmen zusammen, aber ich komme ja aus einer Unternehmerfamilie. Ich habe das schon oft gesehen, dieses Phänomen. Letztlich musst du dich zwingen, als Geschäftsführer dir Zeit dafür zu nehmen. Sonst wirst du ein Leben lang nur getrieben sein. Also man muss Platz räumen für Strategieprozesse. Und die sind dann natürlich in dem Fall ein bisschen kleiner. Der wird der 20-Mann-Betrieb oder 20-Mann- und Frau-Betrieb wird ja nicht so ausführlich das Thema angehen müssen, wie jetzt ein Betrieb mit 3.000 Mitarbeitenden, der berichtspflichtig ist und tatsächlich auch noch Lieferkettengesetz berücksichtigen muss. Also das sind ja dann ganz andere Nummern.
Ja, ab wie viele Mitarbeiter würdest du sagen, also man kann ja, du hast ja über Rollen, also das kann ein Unterprojekt sein, so auch ein kleines Unternehmen, glaube ich, kann man in gewissem Grade etwas schaffen. Ich glaube, das ist bei jedem Unternehmen schon grundsätzlich möglich. Ab welcher Größenordnung würdest du sagen, kann dieses Thema nochmal eine andere Rolle oder Bedeutung einnehmen? Also im Sinne von, vielleicht gibt es kein Dedicated Abteilung oder Person oder so, aber zumindest gibt es ein signifikant aufgesetztes, sichtbares Projekt.
Ich glaube, das ist nicht so leicht an der Mitarbeiterzahl festzumachen als am Geschäftsmodell und an dem Deckungsbeitrag und am Umsatz. Das sind ja, darauf kommt es ja an, wie viel habe ich am Ende des Monats übrig, um dann in eine Stelle zu stecken. Ja, und wenn du mit einer sehr geringen Marge arbeitest und da können große Unternehmen, die OEM-Zulieferer sind, schon Probleme bekommen. Ja, weil ich weiß, dass da einige so hardcore gerade gedrückt werden im Preis, dass sie keine Gewinne mehr machen, aber Angst vor den Ausfallkosten, die sie dann selber tragen müssen bei einem OEM, weiter produzieren. Die haben tausende von Mitarbeitern, aber die haben kein Geld, um einen Nachhaltigkeitsmanager einzustellen.
Ja. Da muss man Verstanden. Das heißt aber irgendwo, wir sind uns einig, es muss eine Aufmerksamkeit haben von Seiten der Geschäftsführung und das muss in irgendeiner Form, du hast ja Green Team oder ja Green Project Time, wie immer man das bezeichnen möchte, da sein, weil sonst geht es immer wieder unter. Das ist mal mehr, mal weniger. Vielleicht kann es auch ein Teilprojekt sein. Du hast das Beispiel genannt, man fängt mit kleinen Zielen an. Also das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie bringt man das vielleicht in eine Unternehmenskultur, wo zumindest mal kleine Schritte getan werden, als was Großes.
Also da geht's, das funktioniert dann sehr gut, wenn man mit Zukunftsbildern arbeitet. Es werden ja tatsächlich als Gegenmodell zu den negativen Zukunftsbildern, die gerne im Moment in unseren Medien und an den Stammtischen und so weiter gemalt werden. Und ich denke, wenn man mit großen Zukunftsbildern, positiven Zukunftsbildern arbeitet, auch mit der Möglichkeit, wir können es schaffen. Also hat Yvonne Zwick tatsächlich in einem sehr schönen Podcast neulich auch gesagt, Possibilitäten. Ne? Also man, das hat ja auch fast einen Glaubensansatz, sie ist ja Theologin. Das Leben ohne Hoffnung ist scheiße, das wissen wir alle. Ja, und deswegen ein Unternehmen ohne ein gutes Zukunftsbild, also dass wir, wird nicht wirklich groß was reißen. Das ist ja auch im Sinne von einem Unternehmer zu sagen, was male ich hier für eine Vision auf? Ja, es kann nicht nur sein, du hast dann ein Dach über dem Kopf und einen Arbeitsplatz. Ist der dann überhaupt sicher? Kann er nicht mal sagen, ja, wenn er nicht mit einer Vision arbeitet. Also auch der Unternehmer muss für sich eine Vision haben und eine Überzeugung und dann in die Kraft kommen damit. Also es kann unheimlich kraftentfaltend sein.
Ja, okay. Glaube ich auch. Wir haben viel darüber gesprochen, was kann die Gesellschaft, was kann der Gesellschaft, was kann die Geschäftsführung tun. Vielleicht zum Ende nochmal unseres kleinen netten Gesprächs. Vielleicht nochmal die Frage, was können Mitarbeitende tun, um das zu unterstützen und jetzt weniger in Forderungen stellen, liebe Gesellschaft, liebe Geschäftsführer, Fingerpointing, macht mal was, sondern mehr so, so im Kennedy-Gedankengang.
Ja, ja, also ich kenne ein tolles Unternehmen in Karlsruhe, das ist ein Softwareunternehmen, oder beziehungsweise ich kenne eine tolle Person in diesem Unternehmen. Und die hat zusammen mit anderen Nachhaltigkeitsbegeisterte eine Nachhaltigkeits-AG gründen dürfen. Sie haben auch Zeit dafür bekommen. Und als sie anfingen, haben sie erstmal geguckt, okay, wie können wir unser Unternehmen jetzt hier als Arbeitsgruppe, wie können wir uns nachhaltiger stellen? Okay, wir gestalten mal den Einkauf nachhaltiger. Und dann haben sie gemerkt, finden wir denn diese Informationen? Und die haben dann dadurch die Idee bekommen, Green Companion ins Leben zu rufen, eine Plattform, die B2Bs miteinander in Verbindung bringt. Also Unternehmen, die grüne Dienstleistungen und grüne Produkte suchen und die Anbietende von grünen Dienstleistungen und Produkten, die zusammenzubringen. Und das haben sie als MVP programmiert, in der Zeit, der ihnen dafür zur Verfügung gestellt wurde. Ich meine, das kann man ja auch im Rahmen von Corporate Volunteering auch sogar abhandeln für sich als Unternehmen, ja. Aber diese Initiativen sind alleine aus der Mitarbeiterschaft entstanden und haben große Wellen geschlagen. Also sie sind damit mit NGOs in Verbindung gekommen, mit mir dann über die Verantwortung GAG, mit dem BNW, ne, der Bundesverband Nachhaltiges Wirtschaften, Baum e.V. mit Yvonne Zwick und so weiter. Also die haben sich dann auch als Unternehmen unheimlich vernetzt, haben da Know-how-Sharing auch erfahren, auch mit Unternehmen, die es dann schon anders machen und so. Also da ist ein unheimlicher Mehrwert entstanden, nicht nur für die Mitarbeitenden selbst, sondern für das Unternehmen. Also auch als kleines Rädchen kann man einen Unterschied machen.
Super. Und wenn man jetzt morgen vielleicht als kleine Abschlussfrage, wenn jetzt alle Mitarbeitenden morgen an ihren Schreibtisch gehen, ob das jetzt im Büro oder zu Hause ist oder wo auch immer, was wären so 2, 3 Dinge, wo man sagen würde, komm, da kann ich jetzt anfangen, diesen Weg einfach zu gehen?
Leitungswasser trinken.
Anstelle von.
Super easy. Anstelle von Flaschenwasser, ne? Ja. PET, Flaschenwasser oder sowas. Und vor allem in die Konferenzzimmer stellen. Also bitte immer eine Karaffe mit Leitungswasser, anstatt diese kleinen Flächen, die ja Transport, CO2 ausbußen und so weiter und so fort. Auch wenn das ein Pfandsystem ist, ist der effizienteste und einfachste Form des Klimaschutzes Trinkwasser. Leitungswasser zu trinken. Das weiß ich so genau, weil ich da auch ein Projekt vor 5 Jahren ins Leben gerufen habe mit der Verantwortung GAG und den Stadtwerken Karlsruhe und Ettlingen. Wir haben so einen kleinen Rechner gemacht und da konntest du dann einstellen, okay, unser Unternehmen hat 20 Mitarbeitende und wir stellen jetzt um von Glasflaschen 750 Milliliter auf Leitungswasser. Was sparen wir? Und dann spuckt es raus, wie viel CO2, wie viel Müll, wie viel wie hoch diese Flaschen wären, wie viel Eiffelturmhöhen. Also es ist eigentlich ganz nett. Kann man gucken auf trinkfair.de, der Rechner.
Super, ja. Super. Das ist der eine. Hast du noch eins, zwei Gedanken, die wir so mitgeben können?
Ja, es gibt immer viele, also mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen oder ÖPNV, ne? Also Mitarbeitermobilität ist ein sehr großer Posten, was CO2 angeht, ja. Und das unterschätzt immer jeder. Aber auch die Themen, und das kann dann eine IT-Abteilung für sich vielleicht umsetzen. Wie grün ist unsere Software? Wie grün ist unsere IT? Die Dienstleister, mit denen wir arbeiten, berücksichtigen sie das auch in der Programmierung unserer Webseiten zum Beispiel? Ja, also dieses ganze Thema Green Coding ist gerade ganz groß, kommt ganz groß raus. Und was ist der Fußabdruck der Webseite? Kann ein großer Unterschied machen und ist nicht so schwer in der Umsetzung zu vollziehen.
Ja. Also dann sind wir am Ende des Tages viele doch ein bisschen beim Lieferkettengesetz, indem man sozusagen mal seine Dienstleister, seine Partner, mit denen man zusammenarbeitet, einmal zumindest hinterfragen, einmal zu gucken, und unter Umständen hilft ja die Frage dann auch schon weiter für Entscheidungen.
Ja, zum Beispiel, wir arbeiten ja nur mit Secondhand-Laptops. Das ist auch ein Riesenthema, ne? Refurbed. Funktioniert sehr gut. Also wir hatten am Anfang ein paar Schwierigkeiten, bis wir den Anbieter gefunden haben, der dann auch wirklich gute Laptops liefert. Und von daher, ja, also es gibt sehr viele kleine Schritte, die man nehmen kann, die in der Summe dann viel erwirken.
Jetzt sage ich zum Abschluss, Alice, ja, vielen Dank für das Gespräch, deine Gedanken. Ich freue mich, dich dann am 14.05.24 in Friedenhagen zu sehen, wenn du auf der Piazza Stage zu dem Thema Nachhaltigkeit sprichst.
Ja, ich freue mich auch sehr. Danke, Ralf, für das nette Gespräch. Und wir sehen uns dann am 14. mit einem Riesling im Gepäck.
Ist ja klar. Absolut, absolut. Sonst kommst du nicht auf die Bühne.
Ja. Also. Sehr schön. Okay, bis
Danke.
Dann.
Danke. Ciao, ciao. Tschüss.